Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Freitag, dem 27. Februar 2015. Das sind die Themen von heute. Systematische Menschenrechtsverletzungen im Ferienparadies. Nebenwirkungen des Tourismusbooms in Sri Lanka. Macht sich die Schweiz am Kriegschaos im Nahen Osten mitschuldig? XOA protestiert gegen die Ausfuhr von Kriegsmaterial. Und das Einmaleins scheint für Alexander Schmidt nicht zu gelten. Willi Egloff kritisiert im Radioblog die Berner Wohnbaupolitik. Am Mikrofon begrüßt Karin Bachmann.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und nun zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Die gestrige Stadtratsdebatte war dominiert von Berns Politikthemeninspirationszentrum, der Reitschule. Wieder einmal forderte die SVP quasi als Strafe, den Leistungsvertrag per sofort zu kündigen. Und der freisinnige Peter Ernig schlug vor, die Leitung der Reitschule frei auszuschreiben und andere damit zu beauftragen, die das besser könnten. Beide Anliegen wurden abgelehnt. Weiter wurde die Frage der Zuständigkeit des Gemeinderats heftig diskutiert. So reichte die Alternative Linke eine dringliche Interpellation ein, um die Rolle von Retonause zu klären. Der Gemeinderat wird damit aufgefordert zu überprüfen, ob dem Sicherheitsdirektor das Dossier Reitschule entzogen werden muss. Grund Befangenheit. Seit Monaten wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Roger Köppel will bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober für die SVP antreten. Keine Überraschung, denn der Weltwoche-Chefredaktor fährt mit seinem Wochenblatt einen SVP-freundlichen Kurs. Überraschender ist wohl, dass Köppel auch im Fall einer Wahl in den Nationalrat seine Funktionen bei der Weltwoche beibehalten will. Somit wird die Weltwoche dann offiziell zum SVP-Parteiblatt. Der Politologe Michael Herrmann sieht die Wahl Köppels ins Parlament schon jetzt als gesichert. Er geht dabei im Interview mit dem Bund noch weiter und sagt, Zitat, «Roger Köppel ist die einzige Person in der Schweiz, der man Christoph Blochers Nachfolge ernsthaft zutrauen kann. Niemand in der SVP hat sein Format, die zahlreichen Reaktionen auf seine Kandidatur verdeutlichen das.» Zitat Ende. Der Bundesrat hat gestern seine neuen Klimaschutzziele präsentiert. Die Schweiz soll den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um 50% reduzieren. Mindestens 30% der Reduktionen sollen im Inland erzielt werden, 20% mit Projekten im Ausland. Umweltverbände kritisieren das so definierte Ziel und monieren, selbst die vielgescholtenen USA haben sich mehr vorgenommen als die Schweiz. So verlangt zum Beispiel der WWF, dass die Schweiz ihre eigenen Treibhausgasemissionen im Inland bis 2030 mindestens doppelt so stark reduziert und bis 2050 ganz aus den fossilen Energien aussteigt. Coca-Cola kommt nun zwar mit grüner Etikette daher. Grün hat im Fall von Coca-Cola definitiv nichts mit Ökologie zu tun, denn der Konzern schafft die Mehrwegflaschen ab. Die Halbliter- und 1,5-Liter-Flaschen soll es in Zukunft nur noch als Einwegflaschen geben. Sie können nicht mehr gegen Pfand zurückgegeben werden. Coca-Cola will so in der Logistik Geld sparen. Deutsche Umweltverbände befürchten nun, dass auch andere Anbieter weltweit nachziehen könnten. Sie fordern deshalb zusätzliche Abgaben auf Einwegflaschen. Dies schreibt die Süddeutsche Zeitung. Und noch zum Wetter. Soweit die Voraussagungen reichen, ist morgen der angenehmste Tag. Es bleibt zumindest trocken bei wechselnder Bewölkung. Ab und zu könnte die Sonne bis zu uns herunterdringen. Ist dies der Fall, fühlen sich die Temperaturen von 6 Grad vielleicht noch wärmer an. Am Sonntag schneit es dann zuerst, später wird es wärmer bis rund 8 Grad, was aber bedeutet, dass es dann einfach regnet statt schneit. Und der Regen bleibt uns dann auch voraussichtlich nächste Woche erhalten. Es soll Montag, Dienstag und Mittwoch regnen, bei maximal 9 Grad.
Rebe-Info.
Im Moment ist und bleibt der Nahe Osten ein Pulverfass. Im Irak und in Syrien herrscht offener Krieg. Im Libanon und in Jemen kommt es regelmäßig zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Zwischen Palästina und Israel knallt es ständig. In Ägypten und auf der arabischen Halbinsel gehen Machthaber mit brutaler Waffengewalt gegen Oppositionelle vor. Trotzdem lieferte die Schweiz auch letztes Jahr für Dutzende Millionen Franken Waffen in die Region, Tendenz steigend. Das zeigen die Zahlen zu den Kriegsmaterialexporten, die das Staatssekretariat für Wirtschaft, kurz SECO, gestern veröffentlichte. Die pazifistische Gruppe «Schweiz ohne Armee», kurz XOA, protestierte deshalb gestern vor dem SECO in Bern. In einer Aktion warfen Aktivisten und Aktivistinnen Spielzeugwaffen in ein Pulverfass. Was steckt hinter dieser Aktion? Das wollte Michael Spahr von XOA-Aktivist Yannick Böhm wissen.
Die Schweiz hat im Jahr 2014 für fast 500 Millionen Rüstungsgüter in den Nahen Osten geliefert. Den Nahen Osten, der ja momentan die konfliktreichste Region ist. Und dagegen wollten wir protestieren.
Sie sprechen von insgesamt fast 1,5 Milliarden Franken an Rüstungsgütern, die letztes Jahr exportiert wurden. Das SECO hat heute Zahlen von 500 Millionen präsentiert. Betreiben Sie nun da einfach Propaganda für die Gruppe Schweiz ohne Armee oder präsentiert SECO nicht die wahren Zahlen?
Das ist dadurch zu erklären, dass das SECO eben nur die Zahlen für die Kriegsmaterialexport veröffentlicht hat. Die Zollverwaltung hat aber die Zahlen für die sogenannten besonderen militärischen Güter bereits veröffentlicht. Das sind noch einmal 880 Millionen Franken, was eben dann zusammen 1.451 Millionen Franken gibt. Das ist also eigentlich reine Augenwischerei, dass wir hier von 563 Millionen Franken an Rüstungsgütern sprechen, weil da eben diese fast 900 Millionen nicht eingezählt werden.
Jetzt hat das SECO auch erklärt, dass es einen neuen Kontrollmechanismus hat, dass es zum Beispiel kontrollieren kann und auch im letzten Jahr kontrolliert hat, dass Rüstungsgüter nicht weiter exportiert werden. Vor einem Jahr wurde ja bekannt, dass zum Beispiel die ISIS, der Islamische Staat in Syrien und im Irak mit Handgranaten von der RUAG hantiert, die offenbar über die Vereinigten Arabischen Emirate dorthin gelangt sind. Dass solche Sachen seien nicht mehr passiert, sagt das SECO. Trauen Sie dem?
Nein, natürlich nicht. Also schlussendlich ist es früher oder später landen Waffen immer in den falschen Händen, obwohl das natürlich auch die Frage ist, ob es überhaupt richtige Hände gibt für Waffen, die töten. Aber schlussendlich hat die Geschichte immer wieder gezeigt, dass dem einfach nicht so ist und Waffen über den Schwarzmarkt oder sonst irgendwie dann in die falschen Hände gelangen.
Was wäre für die XOA denn die Konsequenz, überhaupt keinen Export mehr von Rüstungsgütern oder wie würden Sie das handhaben, damit dieser Missbrauch garantiert nicht mehr passieren könnte?
Ja, also um diesen Missbrauch zu unterbinden, ist sicher die einzige Lösung, allgemein das Geschäft mit dem Tod zu sistieren und keine Waffen mehr zu exportieren und am besten natürlich gar nicht erst zu produzieren.
Und das wird natürlich sicher abgelehnt von Wirtschaftskreisen, die sagen, diese Waffenexporte, die sind halt da. Wenn wir es nicht machen, dann machen es andere. Was sagen Sie zu diesem Killer-Argument?
Ja, mit der gleichen Argumentation könnten wir auch anfangen, Heroin zu produzieren und das in der ganzen Welt zu verschiffen. Das würde auch Arbeitsplätze schaffen. Aber da würden wir uns ja auch davor scheuen. Also ich glaube, das ist kein Killer-Argument in dem Sinne.
Das sagt Yannick Böhm von der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA.
Rebe Info.
Vor knapp 6 Jahren ging der Bürgerkrieg in Sri Lanka zwischen der tamilischen Minderheit und der singalesischen Mehrheit offiziell zu Ende. Seither boomt auf der Insel im Indischen Ozean wieder der Tourismus, mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Mindestens 1200 Familien sind von den Schattenseiten betroffen. Das hat die Gesellschaft für bedrohte Völker aufgedeckt. Insbesondere Fischer in den tamilischen Gebieten werden systematisch enteignet, oft ohne Entschädigungen. Ihnen wird der Meerzugang erschwert und die Tourismusunternehmungen entscheiden weitgehend über die Köpfe der betroffenen Bevölkerung hinweg, wenn sie neue Ferienanlagen bauen. Michael Spahr hat mit Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker gesprochen. Zuerst aber noch ein Video über die betroffenen Fischer in Sri Lanka angeschaut.
Er kann das auch nicht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen.
Mein Name ist Kandasamy. Ich wohne in Kalkuda und bin Fischer hier am Strand von Passikuda. Am Strand von Passikuda wurden immer mehr Hotels gebaut und wir Fischer mussten ihnen weichen. Früher sind wir am ganzen Strand unserer Arbeit nachgegangen. Heute haben wir nur noch ein kleines Stück Land zur Verfügung, um unserer Arbeit nachzugehen.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker zeigt unter anderem mit einem Videoclip, was in Sri Lanka passiert, wie Fischer beeinträchtigt werden durch neue Tourismusentwicklung. Ist das eine direkte Folge des Bürgerkrieges auch, der vor gut 6 Jahren offiziell zu Ende ging?
Man kann es eigentlich in diesem Zusammenhang stellen, weil 2011, also sind 2 Jahre nach dem Bürgerkrieg, hat die sri lankische Regierung entschieden, Tourismus in Gebieten, wo sehr viele Tamilinnen und Tamilen, aber auch die muslimische Minderheit lebt, Tourismus dort zu fördern. Diese Gebiete waren vorher nicht für den Tourismus zugänglich und jetzt möchte man dort wirklich sukzessive ausbauen und das hat dann natürlich auch menschenrechtliche Konsequenzen.
Sie sagen, über 1200 Familien sind vom Tourismus negativ betroffen. Der Tourismus schafft ja Arbeitsplätze. Erhalten diese Leute denn nicht auch Jobs dank dem Tourismus?
Das sind vor allem die Leute, die direkt bei diesen Hotels leben und die werden leider nicht berücksichtigt. Es sind Fischer, es sind aber auch sonst Leute, die dort in der Nähe schon immer gelebt haben. Bei den Fischen ist das Problem, dass ihr Fisch beispielsweise nicht von den Hotels gekauft wird, dass sie dort keine Anstellung finden und auch keinen Zugang mehr haben zum Meer und das beeinträchtigt ihr wirtschaftliches Auskommen massiv.
In Ihrem Bericht Menschenrechtsverletzungen im Ferienparadies schreiben Sie auch, dass 1,5 Millionen Touristen und Touristinnen jedes Jahr nach Sri Lanka reisen. Eine sehr grosse Gruppe kommt aus der Schweiz. Was fordern Sie denn von den hiesigen Reisebüros in Bezug auf Sri Lanka?
Wir fordern die Reisebranche auf, dass sie wirklich genauer hinschauen, welche Angebote sie in ihren Katalogen aufnehmen, dass sie auch mit ihren lokalen Partnern Gespräche führen und sie wirklich auch so weit unter Druck setzen, dass sie mit der Lokalbevölkerung in den Dialog tritt und man hier dann vor Ort auch Lösungen finden möchte. Wir sind ganz klar gegen einen Boykott von Sri Lanka und wir finden, es ist auch nicht unbedingt eine Lösung, jetzt diese Angebote rauszunehmen, sondern vielmehr appellieren wir an die Dialogbereitschaft vor Ort und dass hier aber auch die Schweizer Reisebranche Druck macht.
Die Fischer, die auch in diesem Video von der Gesellschaft für bedrohte Völker zu Wort kommen, beklagen, dass sie enteignet wurden und dass sie eigentlich dafür Geld erhalten sollten. Denken Sie, dass dort eine Chance besteht, dass sie noch zu ihrem Recht kommen und dass die sri lankischen Behörden ihnen eine gewisse Genugtuung geben?
Ich denke, es ist auch wichtig, dass die Schweizer Reisebranche bei den sri lankischen Behörden direkt interveniert und sie auf diese Problematik aufmerksam macht und dass sie wirklich auch dort Druck machen, dass diese Menschenrechtsverletzungen nicht mehr vorkommen und dass die Leute vor Ort einerseits entschädigt werden, wenn sie von Landenteignungen betroffen werden, dass man ihnen Alternativen aufzeigt, die für sie auch gangbar sind und dass man ihnen auch den Zugang zum Meer wieder bereitstellt.
Das sagt Angela Mattli von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Das Video über die betroffenen Fischer in Sri Lanka gibt es im Internet auf unserer neuen Rabe-TV-Seite unter tv.rabe.ch.
Rabe-Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne. Der Anwalt und Rabe-Mitbegründer Willi Egloff nimmt im heutigen Radioblog die städtische Wohnbaupolitik auseinander.
Sagt euch der 18. Mai 2014 etwas? Noch nicht einmal ein Jahr her und schon vergessen? Mach nichts, denn das Datum ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass an diesem Tag 71% der Stimmberechtigten in der Stadt Bern die Wohnbauinitiative angenommen haben. Sie verlangt, dass in Zukunft bei jedem größeren Wohnbauvorhaben in der Stadt Bern mindestens ein Drittel des Bauvolumens mit preisgünstigen Wohnungen bebaut oder an gemeinnützige Wohnbauträger abgegeben werden muss. Wer in den letzten Jahren in Bern umziehen musste und eine bezahlbare Wohnung gesucht hat, der weiß, wie schwierig das ist. Preisgünstige Wohnungen sind Mangelware. Und gemeinnützige Wohnbauträger, welche ihre Wohnungen nach dem Prinzip der Kostenmiete vermieten, sind in Bern rare Pflänzchen. Gerade darum ist die Wohnbauinitiative, die diesen Zustand verbessern will, auf so große Zustimmung gestoßen. Offenbar passt das nicht allen. Insbesondere der städtische Finanzdirektor Alexander Schmidt hat sich zum Ziel gesetzt, die Verwirklichung dieser Initiative zu hintertreiben. Wie das gehen soll, illustriert er mit der soeben veröffentlichten Abstimmungsbotschaft zur Überbauung des Areals des früheren Tramdepots im Burgenziel. 102 Wohnungen sind dort geplant. Ein Drittel davon wären nach dem immer noch geltenden 1x1 34 Wohnungen. Herr Schmidt kommt auf 18. Und diese 18 Wohnungen sollen in den unattraktivsten Teil der zukünftigen Überbauung verbannt werden. Selbstverständlich hat Herr Schmidt eine Ausrede für diese offensichtliche Missachtung des Abstimmungsresultates parat. Es gebe da in unmittelbarer Nähe noch ein paar alte Genossenschaftswohnungen, und wenn man die zu den Neuzubauenden dazuzähle, komme man auf einen Drittel. Richtig. Nur verschweigt Herr Schmidt geflissentlich, dass die Wohnbauinitiative klar von einem Drittel der neuzubauenden Wohnungen als einem Minimum spricht. Und er verschweigt, dass diese alten Genossenschaftswohnungen nichts, aber auch gar nichts mit dem Bauprojekt auf dem Areal des Tramdepots zu tun haben. Es ist klar, Herr Schmidt will keinen gemeinnützigen Wohnungsbau. Er stößt sich an der zugrunde liegenden Idee, Wohnungen nach effektiven Kosten zu vermieten, sie so der Spekulation zu entziehen und langfristig für bezahlbare Wohnungen zu sorgen. Herr Schmidt empfindet das als Geldverschwendung und Planwirtschaft. Nach seinem Verständnis muss der städtische Boden an die Meistbietenden verhökert werden. Darum will er die Umsetzung der Wohnbauinitiative mit faulen Tricks verhindern. Am 26. März wird sich der Stadtrat mit der Vorlage befassen. Bleibt zu hoffen, dass er den Herrn Finanzdirektor in die Schranken weist und ihn an den 18. Mai 2014 erinnert. Dass er ihm vorrechnet, dass ein Drittel von 102 34 ist und nicht 18. Und dass wir nicht weniger, sondern mehr gemeinnützigen Wohnungsbau brauchen, wenn der Wohnraum in Bern auf Dauer bezahlbar bleiben soll.
Das war unser Radioblogger, der linke Anwalt Willi Egloff.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 27. Februar 2015 auf Radio Bern Rabe. Das nächste aktuelle Info hören Sie am Montag, dann mit einem Rückblick auf das Leben von Malcolm X und einem Interview mit der deutschen Autorin Ann Wizurek, die den Hashtag Aufschrei erfolgreich in Umlauf gebracht hat und damit gegen Sexismus im Alltag protestierte. Das alles am Montag um 11 Uhr. Beigetragen zu dieser Sendung haben Michael Spahr und Willi Egloff. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karin Bachmann. Ich wünsche euch trotz dem tristen Himmel ein aufheiterndes Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.